Wir haben hier in der Hutfabrik ein ganz großes Sortiment an verschiedenen Kopfbedeckungen. Auf der einen Seite Handelsware, die wir dazu kaufen, um eben auch niedrigere Preisklassen abdecken zu können. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch Spezialanfertigungen. Da können dann Kunden und Kundinnen kommen mit ihren eigenen Wünschen. Oder wenn wir gerade mal nicht so viel zu tun haben, dann machen wir einfach Sachen, wonach uns gerade ist, und die landen dann hier im Geschäft.
Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
Heute widmen wir uns einem alten Handwerk, das Eleganz, Präzision und eine gehörige Portion Kreativität vereint. Einem Beruf, dessen Name allein schon für Stirnrunzeln sorgen kann: Modistin. Wir sind zu Gast in der Hutfabrik in Unna und sprechen mit zwei Frauen, die diese seltene Kunst mit Leidenschaft leben. Die junge Modistenmeisterin Valentina Böttger und Hanna Engboss, die als Auszubildende einen eher ungewöhnlichen Weg vom Hörsaal in die Werkstatt gefunden hat. Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt von Filzstumpen, Dampf, Holzformen und millimetergenauer Detailarbeit. Wir erfahren, warum dieser Beruf mehr mit handwerklichem Modellieren als mit allgemeiner Mode zu tun hat, wie man als Azubi quasi zur Exotin in der Berufsschule wird und welche überraschenden Trends durch Serien wie Babylon Berlin oder Peaky Blinders ausgelöst werden können. Ich bin Holger Bernhardt. Wir reden. Du hörst. Sprechstoff, die Königsdisziplin der Sinne.
Ich bin Valentina Böttger. Ich bin 27 Jahre alt und seit 2019 gelernte Modistin und 2021 habe ich dann noch meine Meisterprüfung gemacht. Ja, seit 2019 leite ich auch hier in Unna die Hutfabrik. Ja, setze hier die Hüte um.
Ich bin Hanna Engbers, ich bin 23 Jahre alt und ich mache seit ungefähr 2 Jahren jetzt die Ausbildung zum Modistin bei der Hutfabrik hier in Unna.
Moin, Valentina.
Hallo.
Hand aufs Hutband, Valentina. Wie oft musst du erklären, dass Modistin nichts mit Modell oder Model zu tun hat?
Das schon häufig, aber noch viel häufiger, dass man keine Designerin ist, wenn man Modistin ist, dass das nichts erstmal mit Mode allgemein zu tun hat, sondern dass das tatsächlich von Modellieren kommt und eigentlich viel mehr auf das Handwerk bezogen ist. Also es geht dabei um das Modellieren vor allen Dingen der Hutgarnituren.
Das heißt, handwerklich ist jetzt ein Stück Filz trocken, den du dann bearbeiten musst.
Ja, genau. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, so wie eine Schneiderin einen Stoff als Rohmaterial hat, bekommen wir eben entweder auch Stoff oder Stroh oder Filz. Und gerade Stroh und Filz hat dann in der Regel schon eine ganz grobe Form. Das sieht einfach aus wie, ich sag immer, wie eine riesige Zipfelmütze. Und daraus formt man dann den Hut.
Ein Beruf wie aus einer anderen Zeit. Warum ist Modistin trotzdem oder gerade deshalb ein echter Geheimtipp?
Also ich finde, das ist ein Beruf, der so unglaublich viel Abwechslung bietet. Man kann kreativ sein, man arbeitet handwerklich, man kann in Geschäften arbeiten oder auch ans Theater gehen oder zum Film. Und ich glaube, das würde ganz, ganz vielen jungen Menschen auch Spaß machen. Das Problem ist nur, dass die allerwenigsten das überhaupt noch kennen.
Hut ab vor der Ausbildung, Hanna. Wie läuft's in der Berufsschule und warum gibt es so wenige Ausbildungsplätze?
Genau, also allgemein läuft es erstmal sehr gut. Ich gehe ja in Düsseldorf bei der Elie-Heus-Knapp-Schule zur Berufsschule. Und was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass unsere Klasse tatsächlich zusammengesetzt ist. Also nicht nur ich bin da als Modistin, also es gibt außer mir noch eine andere Modistin, aber ansonsten sind vor allem auch Textil- und Modeschneider, Änderungsschneider und Damen- sowie Herren-Maßschneider in meiner Klasse. Was eben auch bedeutet, dass sich tatsächlich wenige Lehrerinnen tatsächlich mit modistischem spezifischen Unterrichtsinhalten auskennen. Also wir haben eine Lehrerin, die sich sehr gut damit auskennt und die uns auch unterrichtet. Aber in manchen Fächern ist es dann natürlich so, dass das Beispiel, auf das wir uns beziehen, beispielsweise wie man ein bestimmtes Teil zu bügeln hat, dass das eben ein Rock ist oder eine Bluse und nie eben eine Kopfbedeckung, einfach weil wir so wenige in der Berufsschule sind. Aber allgemein gilt, dass die meisten sich wirklich viel Mühe geben, sich darauf einzulassen, dafür, dass ja wir letztendlich so wenige sind und uns es auch so selten gibt in der Berufsschule.
Hast du eine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, die auch Modistin werden möchte?
Genau, also ich habe eine Mitschülerin, die Lara, die ist gerade in Düsseldorf an der Oper und lernte auch Modistin mit mir zusammen im gleichen Lehrjahr.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Modistin zu werden?
Das war tatsächlich ein ganz, ganz glücklicher Zufall. Also ich habe vorher weder von dem Begriff gehört, noch hätte ich mir vorstellen können, dass noch Hutmacherinnen bzw. Modistinnen überhaupt ausgebildet werden. Ich war 2023 im Studium tatsächlich. Ich hatte Englisch und Philosophie studiert und war damit aber eigentlich gar nicht mehr so glücklich, weil ich letztendlich nicht wusste, als was ich hinterher arbeiten möchte und die Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, mir auch gar nicht so gefallen haben. Und dann hat einfach ein Kommilitone, den ich zufällig getroffen habe beim Sport, der kommt gebürtig aus Unna und kannte eben auch Valentina und die Hutfabrik. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich überlege, mein Studium vielleicht abzubrechen und was anderes, was Handwerkliches zu machen, hat er gesagt, möchtest du denn nicht Modistin werden? Und dann habe ich gesagt, hey, was ist denn das? Und habe mir das einmal durchgelesen und mir den Hutladen hier angeguckt online und dachte mir, ja, das möchte ich machen. Und ich glaube, dann hat das irgendwie 3 Stunden gedauert. Dann hatte ich meine Bewerbung geschrieben und dann habe ich mich hier beworben. Und das hat dann zum Glück auch geklappt. Also das hätte ich mir vorher jetzt auch nicht ausdenken können. Aber ich bin sehr froh, dass es so funktioniert hat.
Weißt du, warum der Beruf Modistin heißt und nicht Hutmacherin?
Es ist tatsächlich so, dass es früher viel mehr verschiedene Berufe gab, die mit Kopfbedeckung zu tun hatten. Also es gab einmal die Herrenhutmacher, die eben typische Herrenhutform gemacht haben. Dann gab es aber auch die Mützenmacher, die halt aus Stoffen und textiler Fläche gearbeitet haben und eben so Schiebermützen vor allen Dingen gemacht haben. Dann gab es die Putzmacher, die vor allem Damenkopfbedeckung und auch so eher so Fascinator in die Richtung, aber so schmuckvolle Kopfbedeckung gemacht haben. Und auch noch die Zylinderbauer, die dann vor allen Dingen auch mit Metallkonstruktionen gearbeitet haben. Es ist einfach so, dass es in Deutschland nicht mehr möglich ist, all diese Berufe zu lernen und abzudecken. Und Modistin ist im Grunde genommen der modernere Begriff für Putzmacherin. Also was ich lerne, ist in der Theorie vor allem Putzmacherin, aber einfach aus dem Grund heraus, dass es diese ganzen Berufe nicht mehr gibt, mache ich eben nicht, also ich mache nicht nur Damenhüte theoretisch. Das wäre jetzt auch möglich, eine Herrenhutform zu machen, eben auf Anfrage. Einfach weil es außer Modistin, glaube ich, tatsächlich gar nichts anderes mehr gibt, was man lernen kann.
Valentina, was gehört alles dazu, möglichst den perfekten Hut für die Kundschaft auszusuchen?
Also ganz am Anfang muss man natürlich ein Gespür dafür entwickeln, welchen Typen, welche Kopfbedeckung steht oder auch zu welcher Gesichtsform welche Kopfbedeckung passt. Und so mit der Zeit bekommt man auch ein Auge dafür, wie groß ein Kopf ungefähr ist. Das kann man dann ja nach ein paar Jahren Berufserfahrung schon ganz gut einschätzen. Aber ich finde, das Wichtigste ist immer herauszufinden, für welchen Zweck der Kunde oder die Kundin die Kopfbedeckung haben möchte. Also soll das gegen die Sonne schützen oder soll das gegen Regen schützen oder ist das ein modisches Accessoire oder aus ja für welchen Anlass und aus welchem Grund möchte der oder diejenige eine Kopfbedeckung haben? Und da stelle ich einfach am Anfang immer ganz, ganz viele Fragen zu, um da möglichst viel herauszubekommen. Und dann muss man noch ein bisschen Gespür für Farben entwickeln, um den Kunden dann auch ja was in einer passenden Farbe zu präsentieren. Aber mit ein bisschen Übung klappt das eigentlich ganz gut und auch recht schnell.
Gibt es auch ganz verrückte Kundenwünsche?
Ja, doch immer mal wieder. Also wir haben mittlerweile eine recht große Stammkundschaft und da sind auch ein paar dabei, die wirklich immer sehr ausgefallene Wünsche haben. Ich habe eine Kundin, die kommt sehr, sehr regelmäßig und ist modisch einfach sehr interessiert und auch sehr experimentierfreudig. Und die kommt immer mal wieder mit ganz ausgefallenen Ideen und möchte immer ganz viel Farbe haben und auch verrückte Kombinationen an Mustern. Und das ist immer spannend, wenn man dann auch mal Dinge umsetzt, die man jetzt selber vielleicht gar nicht so ausgesucht hätte und dann am Ende aber doch überrascht ist, wie schön das dann auch aussehen kann.
Welcher Huttyp passt eigentlich zu wem? Gibt es da geheime Modistenregeln?
Ja, eigentlich so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt so sehr auf die Kopfform und die Gesichtsform an und auch auf den gesamten Körper. Also ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr großen Menschen oft Hüte mit kleinen Krempen nicht so gut stehen, weil das dann von den Proportionen oft einfach nicht mehr so gut zusammenpasst im Gesamtbild. Aber das kann man auch nicht so ganz verallgemeinern. Also letztendlich muss man immer ausprobieren und jeder sollte ja auch das tragen, worin er sich dann am Ende wohlfühlt.
Handwerk oder Kunst? Wo fängt ein Hut an, ein echtes Meisterwerk zu werden?
Ich würde sagen, ganz am Anfang, die ersten Arbeitsschritte sind immer sehr handwerklich. Da wird viel mit Werkzeug gearbeitet. Da kommen Nägel zum Einsatz und die Holzform. Und es wird viel gedämpft und mit Hitze und Bügeleisen gearbeitet. Das kann auch unter Umständen schon mal echt anstrengend werden. Also wenn man einen bisschen widerspenstigen Filz verarbeitet, dann kann man das am nächsten Tag auch mal in den Armen merken. Und je weiter man in diesem Herstellungsprozess dann fortschreitet, desto künstlerischer wird das dann eigentlich auch. Also wenn es dann um die Randverarbeitung geht und um die Garnitur, da kann man dann wirklich seiner Kreativität auch freien Lauf lassen. Und da ist es dann schon mehr Kunst als Handwerk.
Welche Trends gibt's in der Hutmode oder setzen Modisten einfach selbst die Trends?
Also jedes Jahr erlebt irgendeine Kopfbedeckung so einen neuen Aufschwung, würde ich mal sagen. Und wird dann plötzlich wieder mehr gehypt als im Jahr davor. Aber letztendlich war alles irgendwie schon mal da. Also es ist im Prinzip wie in der Mode auch. Alles, was dann plötzlich so modisch ist oder Trend ist, gab es eigentlich früher schon mal. So gibt's jedes Jahr irgendwie was Neues. Oft ist das so von Serien und Filmen abhängig. Zum Beispiel in der Zeit, wo viel Babylon Berlin geguckt wurde, wollten die Damen im Winter alle diese klassischen 20er-Jahre-Glocken haben. Oder auch Peaky Blinders hat bei den Herren so dazu geführt, dass alle breite Ballonmützen tragen wollten. Ja, aber letztendlich, finde ich, gibt es nie eine Hutform, die außer Mode ist. Und wenn das zum Typen passt und zum Gesamtbild, dann kann da jeder alles tragen.
Welchen Hut muss ich denn tragen, um dieses Jahr Trendsetter zu sein?
Also ich würde sagen, jetzt im Sommer sind auf jeden Fall wieder für die Damen klassische Strohglocken auf jeden Fall wieder in Mode. Auch größere Formen für diejenigen, denen das steht. Und bei den Herren sind im Moment immer noch die Schiebermützen auf jeden Fall groß im Kurs und auch die Porkpies haben wir in letzter Zeit wieder sehr viel verkauft.
Was ist der größte Aha-Moment in der Ausbildung, Hanna? Wann hast du gemerkt, wow, ich bin wirklich Modistin?
Also ich glaube, das ist vor allem, also am Anfang habe ich mich häufig gefragt, wenn ich einen Hut gemacht habe, das gefällt mir jetzt sehr gut, aber hat das wirklich wen, der das nachher aufsetzt? Passt das zu einem bestimmten Typen? Wie wird das wohl so? Und wenn dann tatsächlich mal jemand reinkommt in den Laden und zum Beispiel drauf zeigt und sagt, hey, das sieht aber schön aus, darf ich das mal aufsetzen? Wenn der Person das dann auch noch gut steht, finde ich das schon immer sehr, sehr schön. Und da denke ich mir dann häufig auch, okay, da habe ich scheinbar auch was richtig gemacht, auf jeden Fall. Ja, und wenn der oder die Kunde den Hut am Ende auch noch kauft, weil er ihm so gut gefällt, ist das natürlich nochmal extra schön. Allgemein, wann ich merke, dass ich wirklich Modistin bin, das ist vor allem, wenn ich mal allein vielleicht auch im Laden bin und Kundinnen oder Kunden eben eine bestimmte Beratung suchen und vielleicht auch mit viel Zeit vorbeikommen und wirklich mal einfach alles ausprobieren wollen und ich denen wirklich, ja, die einfach ausführlich beraten kann, da merke ich auch, hey, ich habe doch schon einiges gelernt und das macht mir auch Spaß.
Zum Abschluss eine Frage an euch beide. Was sollte jeder über Hüte wissen, bevor er sich einen aufsetzt? Valentina beginnt.
Ich finde, viele Leute sollten sich darüber im Klaren sein, dass in einem handgemachten Hut ganz, ganz viel Arbeit steckt und auch ganz viel Liebe und Herzblut in der Regel und dass man die Hüte auch dementsprechend behandelt, dass man da nicht einfach reingrapscht, sondern dass man die mit ein bisschen Liebe behandelt und vorsichtig in die Hand nimmt, weil da eben, ja, wir, entweder Hanna oder ich, einer von uns beiden da ganz, ganz viel Zeit und Liebe investiert hat und mit viel Fingerspitzengefühl Dinge geformt hat und damit die auch möglichst lange erhalten bleiben und möglichst lange schön bleiben.
Und jetzt Hanna.
Viele fragen sich häufig, warum man einen Hut richtig aufsetzt und die einfachste Lösung ist gar nicht, sich den Hut von außen anzugucken, sondern einmal nach innen zu schauen und zu schauen, wo die Naht im Futterband ist. Also fast jeder Hut oder jede Kopfbedeckung hat ein Futterband und da ist eben eine Naht und die sitzt immer genau in der Mitte hinten. Also wird man natürlich auch jetzt auch Ausnahmen finden, wo es nicht so ist, aber in den allermeisten Fällen ist es eben so. Und wenn man das gefunden hat, kann man sich den Hut auch richtig aufsetzen und dann sieht er auch nicht komisch aus.
Prima. Bevor ihr jetzt den Laden aufschließt, es ist nämlich gleich 10 Uhr, ich habe meine Impulskarten mitgebracht. Valentina, wenn du bitte eine Karte ziehst, sie spontan vorliest und noch spontaner antwortest, bitte.
Was kann dich schrecklich wütend machen? Wie fühlt sich deine Wut dann an? Also mich macht Ungerechtigkeit sehr, sehr wütend, wenn ich das Gefühl habe, dass andere Menschen unfair behandelt werden oder in eine blöde Situation gebracht werden mit Absicht, dann macht mich das total wütend. Und wenn ich so richtig, richtig wütend bin, dann kann das auch mal sein, dass ich dann anfange zu heulen, weil diese Emotionen irgendwie aus mir raus müssen.
Hanna, kannst du bitte eine Karte ziehen?
Wer hat dir einmal schrecklich leid getan? Ich hatte tatsächlich, also wir haben zwei liebe Kaninchen zu Hause und eins war in letzter Zeit leider sehr, sehr krank und hatte auch Schmerzen und da tat er mir einfach unfassbar leid. Ja, und dann hat er zum Glück Schmerzmittel bekommen und dann ging es auch wieder, aber das fand ich so schlimm, weil man mit dem ja auch nicht reden kann und ihn auch nicht trösten kann in dem Moment.
Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und sage Tschüss, Valentina.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Genau.
Hanna, vielen Dank und Tschüss.
Ja, ich habe zu danken. Tschüss und euch einen schönen Tag noch.
Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.